ARD. Talk mit Tees.
Also ich glaube, ich begebe mich gerne so out of my comfort zone. Dass ich schon so einen Drang habe, irgendwie immer nochmal wohin zu gehen, wo ich noch nicht war. Danach gibt es eine Szene, wo er ihr einen Heiratsantrag macht. Und da sagt er sowas, Carla, wir haben uns nicht gesucht oder irgendwie sowas, wir sind uns einfach so passiert. Und das finde ich so schön, so eine schöne Beschreibung, weil so ist es ja im Leben auch. Man passiert sich irgendwie auch. Das Problem ist nur dein Dialekt. Also es wäre schon gut, wenn du Hochdeutsch könntest. Ja. Und ich weiß so, aber ich kann doch Hochdeutsch. Und dann war sie so, nee, ist noch nicht, nee. Oh ja. Gott, wie peinlich. Dann saß ich da so, dann guckte sie mich so an, war so, du Svenja, mich hat gerade das Stadttheater Koblenz angerufen. Und die meinten zu mir, die kennen ja keine Svenja Jung. Oh nein. Meine Eltern fragen sich sowieso bis heute, was ich hier eigentlich mache.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich finde es auch immer schön, all diejenigen Menschen, die wir in Filmen oder im Fernsehen sehen, näher kennenzulernen. Und so ist es auch bei Svenja Jung, mein Gast in dieser Folge Podcast. Man kennt sie aus dem ZDF-Mehrteiler Der Palast zum Beispiel. Da spielte sie gleich beide Zwillingsschwestern, eine davon Profitänzerin in Ost-Berlin. War nicht ihre einzige Tanzrolle bisher, denn Svenja hat in ihrer Jugend wettbewerbsmäßig getanzt. In diesem Podcast sprechen wir über den Tod, der ja mehr in die Mitte der Gesellschaft geholt werden soll. Tun sie auch mit dem Film Sterben für Beginner zum Beispiel, bei dem Edin Hasanovic dabei ist und eben auch Svenja Jung. Wir schnacken auch über die kleinen Flunkereien, mit denen sich Svenja so durchgeschlagen hat, um zum Beispiel ans Great Barrier Reef zu kommen oder im Schauspielbusiness Fuß zu fassen. Eine wunderbare Story erzählt sie wohl auch zum ersten Mal. Ich war gespannt auf sie, weil ich den Palast erst kurz vorher zum allerersten Mal gesehen hatte. Und es gab einen schönen Moment, kurz vor dem Gespräch. Wir waren schon in unserem Raum, in dem wir dann miteinander gesprochen haben. Ein Techniker war noch da, hat die Mikros eingestellt. Und sie erzählte von Der Palast, weil wir waren in Berlin und der Friedrichstadtpalast, um den es ja geht, ist nicht weit weg gewesen. Und sie zeigte aus dem Fenster und erklärte dann erstmal, was so Der Palast ist. Ja, ist ein Mehrteiler beim ZDF und so. Und ich fand die Situation so kurios, denn sie sitzt einem Menschen gegenüber, von dem sie erwarten kann, dass er sich vorbereitet hat und sicherlich schon davon gehört hatte. Aber dieser Moment hat mir gezeigt, wie bodenständig sie wohl auch ist. Und das bestätigte sich dann in einer sehr lockeren und wirklich schönen Begegnung. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Bekannt aus Der Palast. Ich muss gerade lachen. Das war so lustig. Ja, wir waren gerade schon zu dritt hier im Studio und dann erklärtest du, nee, wir haben ja mal gedreht, irgendwie Der Palast. Ist so eine Serie fürs ZDF gewesen.
Nee, man weiß es ja nicht. Man muss dazu sagen, wir sind auch im ARD Hauptstadtstudio. Ja. Weiß man ja nicht, ob hier auch ZDF geguckt wird.
Das ist hier gleich hier quasi so einmal um Block.
Ja. Einmal um Block. ZDF. Ach so, ja klar, ja. Du kommst aus Lübeck.
Ach so, ja.
Ja, jetzt hört man es. Ja.
Ach so, Moment, sagt man im Rest Deutschlands nicht einmal um Block?
Ja, um Block, nicht um Block.
Hier schon gleich die Feinheiten der Schauspielerin. Ich sage ganz gerne oft sonst einmal um Pudding.
Einmal um Pudding.
Und das kennen die meisten aber nicht. Und das ist möglicherweise Norddeutsch. Ja. Ah. Oh, wir gehen, weißt du, oh, ich gehe heute Abend nochmal raus, nochmal eine kleine Runde um Pudding.
Um Pudding. Warum? Also um Block um Pudding. Nochmal eine kleine Runde um Pudding.
Ja, eine kleine Runde um Pudding. Warum auch immer das Pudding heißt.
So sympathisch. Ich finde diesen Dialekt so unfassbar sympathisch. Ein bisschen langsam irgendwie, aber...
Findest du den?
Ja,
aber den, aber den geht's auch. Den gibt's aber auch. Den gibt's aber auch schnell.
Ja.
Ja, den gibt's auch schnell. Man kann ganz schnell sammeln.
Ja. Und der klingt auch immer so ein bisschen, wie sage ich jetzt, naiv.
Ja, so ein bisschen einfach strukturiert.
Ja, einfach strukturiert. Ja, aber ich mag das ja auch total gerne. Schön.
Ja, es ist, sage ich mal so, aber auch wahrscheinlich der Film oder die Mehrteiler, auf den du so am meisten angesprochen wirst, oder nicht?
Ja.
Ich habe ihn neulich erst gesehen.
Ach, wirklich?
Ja, aber es gab ja die zweite Staffel von Der Palast, die dann zu einer ganz anderen Zeit spielt.
Ja.
Und bevor wir das geguckt haben, ich hatte es vorher noch nicht gesehen, den Palast. Erste Staffel gesehen, die ja dann, glaube ich, auch noch sehr, sehr positiv besprochen wurde, im Gegensatz zu jetzt der letzten Staffel. Und das konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Die Geschichte von der Palast 1, du als Zwillinge, du gleich mit zwei Rollen. Eine lebt im Osten, eine im Westen Berlins. Nee, im Osten und im Westen, muss man sagen, nicht Berlin. Ja. Das war auch eine wirklich tolle Story. Und so eine Story nochmal zu präsentieren, das geht jetzt auch nicht. Ich fand trotzdem die zweite Staffel ganz gut, aber die hat so furchtbar negative Kritiken bekommen.
Ja, ich habe das leider auch mitbekommen, ja. Es ist natürlich total unterschiedlich. Also die erste und die zweite Staffel gehören. Also natürlich geht es, ich mochte die Idee an der zweiten Staffel, dass es so um Palast gehen soll mehr. Mhm. Und in der ersten Staffel war es ja viel so eine Familiengeschichte und hat sich ja mehr darauf fokussiert und der Palast war auch dabei und sie war Tänzerin im Palast und ich mochte die Idee zu sagen, jetzt geht es darum, dass die Menschen im Palast den Palast retten.
Ja. Also das war der Palast.
Das war der Palast.
Habe ich neulich erst gesehen.
Ach, wie schön.
Ja, habe ich neulich erst gesehen. Ja. So, du bist ja aufgewachsen in Rheinland-Pfalz.
Richtig.
Im Westerwald.
Richtig.
In Wehroth.
Richtig, oh mein Gott.
Nein, musst ihr aber nachgucken.
Musst
ihr aber nachgucken. Ja. Wusste ich nicht, wo das ist. Nee. Ist aber ein kleines Nest.
Die Dörfer um Wehroth wissen auch nicht, wo Wehroth ist. Also das ist so klein, das weiß keiner. Da leben 500 Menschen, glaube ich.
Okay. Sprichst du den Dialekt denn noch? Hast du den jemals gelernt?
Ich bin so groß geworden, dass ich schon so gesprochen habe und ich musste mir das echt abgewöhnen, damit ich auch Schauspielerin sein kann. Weil das geht ja nicht, wenn man so spricht. Da bin ich ja sehr fokussiert auf eine Gegend. Ja, so spricht man bei uns. Und das Problem ist, wenn ich so emotional werde, in Rollen manchmal, dann spreche ich plötzlich wieder Dialekt und ich habe so hart dafür trainiert, dass der weggeht. Nee, aber es ist irgendwie auch schön. Also ich mag auch, ich habe jetzt einen Film gedreht, der heißt Ein Mann seiner Klasse.
Ja.
Und da sprechen wir mit pfälzischem Dialekt, was dem so ein bisschen nahe kommt. Und es war schön, weil...
Herr, pfälzisch?
Pfälzisch.
Sprichst du pfälzisch?
Nein.
Was ist ein Satz, den du gesagt hast, da?
Warte. Mein Kind kann Abitur machen und er wird Abitur machen.
Okay. So. Es klingt so historisch, witzigerweise.
Es klingt historisch?
Ja.
Ja, es ist, spielt auch in den 90ern.
Ja, ist nicht
ist
historisch.
Ist schon aber, historisch.
Ja,
90er aber, ist jetzt historisch.
Ja, aber 90er sind noch dicht dran. Also.
Aber das war ein bisschen süß, weil ich hatte das Casting dafür und dann meinte die Regie, es wäre schön, wenn du kommst ja aus Rheinland-Pfalz, dann kannst du ja vielleicht die ganze Szene nochmal in dem Dialekt sprechen. Und ich war so, Panik, habe ich nicht vorbereitet. Und dann war ich so... Gut, ich muss mal ganz kurz mal raus. Und dann habe ich meine Oma angerufen und war so, Oma, hast du Zeit? Pass auf, ich sag dir jetzt den Text und du musst mir den einmal komplett auf Pfälzisch übersetzen oder auf unseren Dorfdialekt übersetzen, damit ich das richtig sage. Und sie war so voll aufgeregt. War so, okay, alles klar, dann haben wir das schnell zusammen gemacht. Dann habe ich die Rolle bekommen, danach habe ich sie noch angerufen und da war sie ganz, ganz stolz. Hat es überall rum erzählt, dass sie mir eine Rolle gecoacht hat.
Hast du die Rolle gleich an dem Tag schon bekommen?
Nee, das dauert ja immer ein bisschen. Da müssen ja also viele Menschen ja nicken. Damit das klappt.
Natürlich. Aber pfälzisch ist dann wieder was ganz anderes.
Ist
also für den Film musstest du dann richtig pfälzisch.
Ja, genau. Aber es ist schon etwas ähnlich. Okay. Ich glaube, wenn man auch mit Dialekt groß geworden ist, fällt es einem leichter, andere Dialekte zu lernen.
Ja.
Glaube ich. Weil so ein bisschen ähnlich ist es ja schon alles von den Regionen her. Oder ich glaube einfach, vielleicht auch wenn man mit Dialekt groß geworden ist und dann das Hirn schon mal so sprachlich offen ist, dann ist es vielleicht einfacher, andere Sachen zu adaptieren. Ich habe auch meinen Film auf Badisch gedreht.
Sogar das?
Ja. Haja, haja voll, hey. Aber das weiß ich jetzt nicht mehr.
Genau. Welcher Film war das?
Der heißt A Gschicht über d'Lieb.
Ah, A Gschicht über d'Lieb. Und der klingt ja bayerisch und du musst aber badisch sprechen.
Na, ich musste schon badisch, genau. Aber viele verwechseln das mit bayerisch, ja. Aber A Gschicht über d'Lieb ist schon, glaube ich, auch badisch.
Das ist auch badisch?
Ja.
Ach, okay.
Deswegen sage ich, manche
klingt
Sachen
gar nicht badisch.
Wirklich...
Also ich wohne ja in der Gegend und höre das ab und zu. Aber A Gschicht über d'Lieb?
Ja, wie würdest du es denn sagen?
Na, ich kann es kein badisch.
Ah, aber...
Ich kann nur her...
Oh Gott, dann haben wir jetzt herausgefunden.
Ja, das ist weich, das ist so, spreche ich bei uns badisch, gell, so schwätzt es bei uns, wenn ja. Das ist nicht schön, gell.
Da muss auch immer ein kleiner Vorwurf drin sein, gell?
Ja.
Im Spreche.
Ja, und so was Grummeliges vor allem auch. Na ja, was kannst du denn machen, weich? Das ist mal,
das
ganze Gesicht verzieht sich schon. Und dein geliebtes Norddeutsch hingegen,
das
zieht sich alles nach außen.
Das stimmt.
Weißt du, das ist alles so ganz offen. Die Stimme wird auch so hell.
Das stimmt.
Weißt du, das ist Norddeutschland.
Ich muss dann noch gleich an Jonas Ney denken.
An Jonas Ney, der kommt aus Lübeck.
Na klar,
ich weiß, Jonas Ney, der kommt, der wohnt direkt in neben der Innenstadt von Lübeck. Und da wohnt er ja sogar, glaube ich, immer noch.
Ja, der wohnt da immer noch, ja. Ja, ich meine auch, ich habe ihn jetzt kürzlich getroffen und wir hatten Deutschland 89 zusammen gedreht. Und jedes Mal, wenn ich diesen Dialekt höre, denke ich so an ihn. Der ist
also,
toll.
Also er spricht auch noch so.
Ja, total, ja. Also ich glaube,
er bemüht sich aber natürlich auch. Aber deswegen, ich habe ihn vermutlich noch nie so wirklich Norddeutsch sprechen hören.
Also ich glaube, in jedem Interview spricht er schon Norddeutsch.
Okay.
Aber ja.
Und wie schwer war das für dich, deinen Dialekt dann für die Schauspielschule wegzubekommen?
Ich war ja gar nicht auf einer Schauspielschule, deswegen hatte ich den Stress ja gar nicht.
Eben rattete das bei mir im Hinterkopf und ich denke, aber auf welcher Schauspielschule war sie denn eigentlich? Nein, du warst ja auf gar keiner.
Nee, ich war auf gar keiner.
Okay, aber welche Logopädin hat den Dialekt aus dir rausgeprügelt?
Ich habe tatsächlich als Kind bin ich oft zur Logopädin, weil ich irgendwie so, wie heißt das, Schreiknötchen oder sowas hatte. Aber das hat natürlich nicht mit meinem Dialekt geholfen. Ich hatte ein Gespräch mit meiner Agentin, da war ich 19 und bei der Agentin bin ich auch immer noch. Und sie war dann so, ja Svenja, wir würden dich gerne aufnehmen. So. Das Problem ist nur dein Dialekt. Also du bist ja ziemlich verortet. So. Und du willst ja als Schauspielerin schon auch gerne in ganz Deutschland. Also es wäre ja schon gut, wenn du Hochdeutsch könntest. Und ich weiß so, aber ich kann doch Hochdeutsch. Und dann war sie so, nee, ist noch nicht. Nee, da musst du irgendwie dran arbeiten. Und dann bin ich nach Australien und habe nur Englisch gesprochen. Und ich glaube, das hat auch total geholfen, so von Englisch, von nur Englisch sprechen. Guck, es passiert. Von nur Englisch sprechen.
Du sei ganz entspannt hier. Sprich, wie du magst, weißt du.
Dann wieder auf Hochdeutsch. Und dann irgendwie, weiß ich nicht. Dann habe ich sehr darauf geachtet, dass ich einfach Hochdeutsch spreche. Und dann irgendwann war es weg. Ja. Und dann musste ich jetzt erstmal wieder ausbuddeln für die Rollen. Aber trotzdem ist es ja, wenn du als Figur einen Dialekt sprechen darfst, so hilfreich, weil dein ganzer Körper bewegt sich anders. Du gehst anders, die Stimmlage ist anders. Du erzählst einen Ort, so. Du erzählst eine Identität von einer Figur. Und das erleichtert das auf eine Art total zur Vorbereitung. So. Deswegen mache ich das sehr gerne mit Dialekten.
Irgendwann haben dich deine Eltern dann aber nicht mehr wiedererkannt, oder? Als du nur noch Hochdeutsch gesprochen hast, oder?
Meine Eltern fragen sich sowieso bis heute, was ich hier eigentlich mache. Nein, das ist schon, die sind schon sehr unterstützend, aber das war auch nicht so einfach, denen beizubringen, dass ich jetzt gerne Schauspielerin werden möchte. Aber es ist wahrscheinlich auch normal mit 19, wenn da...
Die waren
besorgt,
richtig
natürlich.
Dagegen, ach besorgt.
Besorgt,
weil das,
sehr besorgt.
Weil das kleine Mädchen dann in die große Welt hinauszieht.
Genau, und dann auch noch Schauspielen, das macht ja keiner bei uns. Ich komme ja wirklich aus einem ganz kleinen Ort, wo jetzt Kunst, ich glaube das Künstlerischste, was es bei uns gibt, ist dann der Kirchenchor und Fasnacht. Und das ist ja toll auch. Aber ja, ich glaube, das war natürlich, da gab es keine Vorbilder irgendwie für die.
Wie hast du sie überzeugt dann?
Ich bin nach Berlin gegangen und...
Und du bist wirklich aber auch alleine nach Berlin, oder? Ich meine, vor 20 Jahren, und nee, Quatsch, vor 10 Jahren. Vor so alt bist du doch nicht. Obwohl, nein, vor 15 Jahren?
Nee, ich bin mit 19 nach Berlin dann.
Ah ja, jetzt bist du 30, 31,
ja, 32?
31, ja. Okay, ja, vor 12 Jahren.
Genau. Ja, ich bin dann einfach hierhin, eine Freundin von mir hat schon hier gewohnt. Und dann bin ich erstmal bei ihr eingezogen. Also ganz classy, 4 Monate auch so ein Bett geteilt und so. Dann irgendwann habe ich mir auch mal eine Wohnung gemietet und habe damals einfach 160 Euro für mein Zimmer gezahlt in Berlin.
Ein Traum.
Ach Gott.
Für dein Bett eigentlich, für ein halbes Bett.
Ja.
Für ein halbes Bett und eine Küchenzeile.
Nee, nicht dafür. Ich meine, danach hatte ich eine WG. Und in dieser WG habe ich 160 Euro am Rosenthaler Platz bezahlt.
Ja, utopisch heute.
Ja, wirklich, oder? Und ja, dann habe ich irgendwie natürlich angefangen und bin auf Castings gegangen und habe ganz viele Absagen bekommen und dachte auch so, ach komm, ich mache das doch nicht mehr. Und
hattest du was gespielt schon?
Nee, ich hatte noch nichts.
Das war 0, 0, 0.
Ja.
Wirklich nichts.
Wirklich
ohne
nichts.
Schauspielschule zu Castings zu gehen.
Ja.
Wirklich, da sind die Chancen jetzt nicht gerade allzu groß.
Nee,
ne?
Das ist tatsächlich so, ja. Hat auch lange nicht so gut funktioniert.
Und dein erstes, was geklappt hat, war das schon unter uns? Nein.
Ja, doch. Nee, also ich habe vorher so Kurzfilme angefangen zu drehen, mit Studenten zusammen und sowas. Und ein Kurzfilm ist super erfolgreich geworden, der hieß Darth Maul Apprentice. Das war so ein YouTube-Film, so ein Star Wars-Fanfilm. Und der hatte, glaube ich, über 30 Millionen Klicks. Und
der ist sehr merkwürdig.
Der ist merkwürdig?
Ob ich glaubst du nicht, vor einer halben Stunde habe ich mir den noch angeschaut.
Wirklich?
Oder ich habe es versucht, mir den anzuschauen. Also ich bin jetzt kein Star Wars-Fan.
Ja.
Das ist ja so ein kleiner Star Wars-Fanfilm.
Ja, genau. Ja.
Ich habe auch natürlich diese Figur diesen Darth auch nicht wiedererkannt. Wie ist er? Darth Maul?
Darth Maul, ja.
Darth Maul, der auch so eine ganz, der sah aus wie so ein Teufel von Betzenberg.
Genau,
eigentlich.
Genau.
Und du warst das Mädchen, das wirklich Angst hatte.
Ich war
von
The
seinem
Apprentice.
Du warst The Apprentice. Die Schülerin, die von seinem Laserschwert bedroht wurde.
Genau.
Und wahnsinnig ängstlich gucken musste die ganze Zeit.
Wahnsinnig
ängstlich. Da habe ich gedacht, was ist das für ein krasser Film? Aber das war einer der ersten
Aber
Filme.
Aber auch gekämpft habe ich mit dem Laserschwert. Ich habe auch viel Stunt-Training bekommen. Und lustigerweise der damals die Kamera gemacht hat und die Stunts gemacht hat, Vidan Tran heißt der, der arbeitet jetzt für Dune und macht da die Stunts. Die haben alle eine total krasse Karriere gemacht danach. So, das ist total, ich freue mich dann so, weil wir waren ja alle, ich war da irgendwie 20, 19,
cool.
und die Jungs waren irgendwie 25 und die waren ja auch nur, die haben nicht Film studiert, die haben irgendwie, weiß ich nicht, Mediendesign oder irgendwie sowas studiert und wollten dann einen Abschlussfilm machen und wollten was Großes machen und waren total die Star Wars Fans. Und dann ist dieses Ding so durch die Decke gegangen, dann wurden sie nach Hollywood eingeladen, haben mit Disney gesprochen da und sowas. Es war alles total absurd. So.
Ja, irre. Ja. Dieser kleine Film, der aber wirklich wahnsinnig oft geklickt wurde und auch ausgezeichnet wurde, hat einen Preis bekommen.
Der hat auch einen Preis bekommen. Ne? Ich weiß gerade nicht mehr welchen, aber irgendeinen.
Aber einen wichtigen.
Irgendeinen Preis hat er bekommen.
Für Webvideos.
Webvideos, genau.
Des Jahres irgendwie sowas.
Ja.
Ah, okay.
Genau, das waren meine Anfänge.
Film. Das waren deine Referenzen im Prinzip, mit denen du dann schon sozusagen dich bewerben konntest.
Genau, das stimmt. Ich hatte schon so ein kleines Band auf jeden Fall, wo ich so ein bisschen was gespielt hatte. Ja, genau. Und dann bin ich zu sehr vielen Castings gegangen und dann kamen sehr viele Absagen und dann habe ich, weiß ich noch, wie ich meine Agentin angerufen habe mit 19 und war so, ich will das nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich höre jetzt auf und so. Und sie war so, Svenja, jetzt hör mal auf hier, so, ist ganz normal, ja, das wird schon alles noch kommen bei dir. Und dann irgendwann fing es an. Ich habe sogar am Anfang, ist eine ganz wichtige Geschichte, witzige Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich die mal erzählt habe, aber ich bin zu meiner Agentur, wo ich auch, also die Agentin, wo ich auch jetzt noch bin, zu der bin ich hingegangen und habe vorher geguckt, was alle anderen schon gemacht hatten. So, es war so eine Kinder- und Jugendagentur und die haben alle schon total viel gedreht irgendwie, seit sie so 9 sind oder 10. Und ich war so, wann und wie macht man das und wann, wo fängt man da an? Und dann dachte ich so, okay, ich brauche auch eine Vita. Ich kann jetzt nicht ohne Vita dahin kommen. Und dann habe ich mir eine Vita ausgedacht, was ich alles schon so gedreht habe. Und dann habe ich das so aufgeschrieben und so ausgedruckt und ihr so gegeben und sie war so, oh wow.
Was stand da zum Beispiel?
Viel Theater. Ich hab aufgeschrieben, ich habe in vielen Theatern gespielt. In Koblenz habe ich gespielt und habe die Hauptrolle gespielt. In
Aber es gab auch damals schon Internet,
das
selber zu recherchieren.
Ich weiß, ich dachte nur einfach, ach passt schon, das kontrolliert schon keiner.
Und gerade bei Theater, da musst du auch wirklich stimmlich schon so gereift sein, ausgebildet sein, die Technik haben. Also verstehst du, also du hättest so leicht auffliegen können.
Ja, ich pass mal auf, dann habe ich ihr das so gegeben und sie war so, ach toll, wow, ja super, das trage ich dann alles mal ein in deine Vita. Die war dann auch relativ lang. So, ich habe viele Hauptrollen gespielt, in ziemlich großen Stücken und so. Und dann rief sie mich irgendwie eine Woche später an und war so, Svenja, du komm mal bitte in die Agentur, ja? So schnell wie es geht. Und ich dachte so, oh Gott, jetzt endet das, bevor es angefangen hat. Das ist, Gott, wie peinlich. Dann saß ich da so, dann guckte sie mich so an, war so, du Svenja, mich hat gerade das Stadttheater Koblenz angerufen. Und die meinten zu mir, die kennen gar keine Svenja Jung. Oh nein.
Oh Gott, ist
und
das
dann,
peinlich.
Und dann meinte, ich dachte halt, ich brauche halt eine Vita, sonst kann ich ja nicht anfangen, weil ihr wollt ja immer Vita sehen und ich habe halt keine und dann hättest du mich ja vielleicht nicht aufgenommen und so. Und dann hat sie mich so ganz streng angeguckt und ich war schon so meine Tasche am Hochnehmen und meine Jacke am Anziehen und dachte so, gut, dann mache ich jetzt doch was anderes. Und dann war sie so, hat sie so angefangen zu lachen, so ganz herzlich und laut und war so, das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Und dann war sie so, Svenja, pass auf, wir bauen dir jetzt deine eigene Vita. Und dann hat sie alles wieder gelöscht und dann haben wir von vorne angefangen.
Ach okay, aber eine echte Vita.
Eine echte Vita, dann haben wir uns ganz viele Sachen ausgedacht. Nein, dann haben wir eine echte. Dann habe ich angefangen zu drehen. Irgendwann.
Okay, also dann sagte sie, ich habe für dich eine kleine Rolle, die könnten wir als erstes in die Vita schreiben. Oder nicht?
Na, dann bin ich zu Castings gegangen und habe dann irgendwann auch was bekommen. Und dann haben wir die eigene Vita über Jahre aufgebaut, so meinte sie das.
Aber das ist lustig. Hast du dich oft durch dein Leben gelogen?
Ja, einmal habe ich auch gesagt, also war ich in Australien und ich brauchte unbedingt einen Job und da haben sie...
Also bis nach dem Abi bist du
nach
Australien erstmal, ne?
Genau, so ganz klassisch.
Ja, weil ja auch dieser Ort zu klein wurde.
Genau, ich musste irgendwie
500
in die Welt.
Einwohner.
Ja. Und da haben sie eine Köchin gesucht für so ein Schiff auf dem Great Barrier Reef, so ein Schiff für Taucher, was dann irgendwie für 3-4 Tage auf dem Great Barrier Reef ist und sie brauchten eine erfahrene Köchin, die dann die ganze Crew und die Gäste bekocht und so. Und ich war so, cool, Great Barrier Reef, da bin ich unbedingt hin. Kochen kann ich nicht, aber egal. Und bin dann so da reingelaufen. Also hey, also ich habe schon total viel Erfahrung mit Kochen und so und ich habe da gearbeitet und da gearbeitet. Also ich kann das machen, so ich kann sofort anfangen. Und ich glaube, die waren gerade in Not und brauchten jemanden und waren so, okay, oh, thank God, she's here.
She's gonna save us. How lucky are we?
She's a German cook. We love their food. Und dann war ich da irgendwie auf diesem Schiff. Und dann waren diese ganzen Gerichte natürlich auf Englisch. Und ich konnte ja noch gar kein Englisch. Mhm. Und ich konnte auch nicht kochen. Also es waren zwei Probleme. Und ich habe gar nicht verstanden, wo ich die Cucumber jetzt irgendwie wann und was man mixen soll und wie auch immer. Und dann so hatten sie halt Hunger und ich sollte nur Frühstück zubereiten, glaube ich. Und da waren dann irgendwelche speziellen Sachen schon und sonst hat halt alles nicht funktioniert. Und dann irgendwann, so nach einem halben Tag, kam dann so der Kapitän des Schiffs zu mir und war so, du sprichst weder Englisch noch kannst du kochen. So, was machst du hier? Und ich war so, ja, aber ich wollte so gerne aufs Great Barrier Reef und ich hatte kein Geld. Und ja, dann konnten sie mich ja schlecht irgendwie zurückfahren, weil wir waren ja schon draußen. Und dann musste dann die ganze Crew mit mir zusammen kochen.
Okay.
Und dann gab es einen Moment, wo sie mich haben auch mal schnorcheln lassen. Und dann dachte ich so, Gott, sind die nett, die lassen mich schnorcheln noch. Und ich war nicht so ehrlich zu denen und jetzt sind die so nett zu mir. Und dann war ich da so draußen so und hab einen Hai gesehen und es war alles total überwältigend. Und dann drehe ich mich so um, war so, scheiße, wo ist denn eigentlich das Schiff? Und dann habe ich gedacht, oh Gott, haben die mich jetzt ausgesetzt und wollen, dass ich hier trinke oder von Haien gefressen werde, weil sie so sauer sind auf mich. Und ich so, bist du dumm? Und dann habe ich aber irgendwann das Schiff so in Entfernung gesehen und konnte wieder hinschwimmen. Aber ich hatte kurz den Gedanken, ob sie jetzt vielleicht mich umbringen wollen.
Ja.
Aber hey, hier bin ich.
Man hätte es ihnen auch gar nicht übel nehmen können eigentlich, oder?
Nein, natürlich nicht. Aber nein, natürlich hätte man es ihnen übel nehmen können. Man bringt ja niemanden um, nur weil er ein bisschen flunkert.
Ja, aber ganz ehrlich, wie viel Selbstbewusstsein braucht man, um zu sagen, ich kann kochen?
Ja, das würde ich jetzt auch nicht mehr sagen.
Aber wo kam denn das her?
Ich weiß nicht.
Bist du als Mädchen auch schon so gewesen? Also
nee, ich war ganz, ganz, ganz schüchtern. Ich war ganz schüchtern als Kind. Ich weiß auch nicht, ich habe angefangen zu tanzen. Ich habe immer schon getanzt, aber habe so Turniere getanzt, so ab 13, 14. Ja. Und es war dann so auf Leistungsniveau und da musste man natürlich oft auf einer Bühne stehen. Und zwar nicht sprechen oder so, aber performen. Und ich glaube, dass da viel Selbstbewusstsein irgendwie dann herkam von mir, plötzlich. Aber es hat sich total gedreht. Als Kind war ich... Ich habe nie irgendwas gesagt und war so viel so Mitläuferkind. Meine Schwester war eher so die Selbstbewusste.
Auch ich war ein schüchternes Kind.
Siehst du?
Also letztendlich so ähnlich wie du. Ja. Ich hätte nie ums Verrecken irgendwo behauptet, ich kann kochen. Weil wenn es niemand überprüft, wie bei deiner Vita zunächst, wenn du Glück gehabt hättest, okay, kann ich auch. So hätte ich auch. Diese kleinen Notlügen, wie man im Englischen ja so schön sagt, diese white lies, weißt du, diese weißen Lügen und so, kein Problem. Aber wenn ich weiß, am nächsten Tag muss ich bereits für, was weiß ich, 10 Mann oder 12 oder 20 kochen.
Ja.
Nein.
Wie? Ja, ich würde jetzt auch durchdrehen. Selbst wenn einfach nur jemand sagen würde, du musst einfach nur Mittagessen für 20 Leute machen, wäre ich schon, was und wie? Und ich weiß nicht, ich hatte einfach Chuzpe. Ich war in Australien und habe mich frei gefühlt und dachte so, hey, passt schon, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich will dahin und das ist mein Weg zum Great Barrier Reef.
Oder du warst nicht mehr zurechnungsfähig.
Oder ich war schon nicht mehr zurechnungsfähig.
Das wäre auch noch eine Erklärung, mit der ich leben könnte.
Stimmt, das kann sehr gut sein, ja.
Getanzt hast du lange?
Ja.
Schon? Also schon als kleines Kind. Das hat dir natürlich unglaublich geholfen, als du den Palast gedreht hast. Ja. Diesen Sechsteiler mit der Doppelrolle da, der Christine und der Marlene. Ne, die eine ist ja DDR-Profitänzerin und ihre Zwillingsschwester. Die beiden wurden getrennt, was sie zunächst mal nicht wissen. Das finden sie dann erst raus. Ist dann in die BRD sozusagen verschleppt worden und dann sind sie getrennt voneinander aufgewachsen. Also den Palast gibt es auch jetzt noch, genau wie den neuen Film, über den wir gleich sprechen, in der Mediathek zu sehen.
Ah.
Deswegen ist es viel ganz toll, denn ich habe ihn erst vor 3-4 Wochen gesehen. Es gibt ja so verschiedene Methoden, wie man das drehen kann, Zwillinge darzustellen. Also du hast... Und das war auch das erste Mal. Ich meine, oft gibt es diese Rollen nicht. Du hast beide gespielt, beide Zwillingsschwestern, die natürlich immer in einer Szene drin sind. Wie habt ihr es gemacht?
Ich hatte zwei Double für die Figuren und ein Double hat immer Marlene gespielt und ein Double hat immer Chris gespielt. Und wir haben,
aber auch immer nur von hinten.
Genau, die
von
also
vorne,
das, genau,
ne? Immer
das
nur
haben
von
wir immer mit
zu sehen, so.
Genau, das haben wir immer mit Schuss gegen Schuss gemacht, dass wir dann einfach Schulter einfach rein und das genau. Ohr rein und ja. dann umgedreht. Und lustigerweise war eins von diesen Double war meine richtige Schwester, die gar keine Schauspielerin ist, aber die das dann für mich gemacht hat oder für uns. Und es war natürlich toll, mit meiner Schwester Schwestern zu spielen.
Die dir aber nicht ähnlich sieht.
Doch, sie sieht mir schon
Ach,
ähnlich, ja.
Ähnlich
es hat schon
sogar.
Vom Profil ganz gut funktioniert.
Denn sie ist ja deine kleine Schwester,
meine
ne?
kleine Schwester, genau. Ja, ist ein bisschen
also,
größer als ich, aber es ist ja auch
Zwillinge,
so.
Also...
Nee, drei Jahre jünger.
Das wäre natürlich perfekt gewesen.
Ja, das wäre natürlich perfekt gewesen.
Logischerweise.
Aber dann hätte ich ja nur eine halbe Rolle gespielt. Also hätte ich nur eine Rolle gespielt ja. und nicht zwei ja. Rollen gespielt. Wir haben das mit so... Oh Gott, wie heißt das nochmal? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die Technik heißt, aber es ist, man nimmt erst die eine Seite auf und dann, also ich spreche zum Beispiel zuerst Chris und ja. spreche den ganzen Dialog von Chris und stelle mir vor, Marlene steht auf der anderen Seite genau. und lasse immer Pausen für
ja.
Marlene.
Ja.
Und dann, so was ich ungefähr denke, wie viel Zeit Marlene jetzt bräuchte. Und dann spiele ich erst die eine Sache, reagiere auch auf irgendwas, was ich denke, was Marlene machen würde. Und dann spiele ich die andere Seite und spiele wieder mit der Luft.
Ja.
Also und muss dann da in krieg dann den Text in, vorgespielt, den ich als Chris gesagt habe.
Immer?
Hast laut du? Einfach.
Ach so.
Und
ach ja, na klar.
Reagiere dann darauf. Und auch wieder auf die Luft. Also es war ziemlich kompliziert. Und das, in der Vorbereitung war es so, dass man ja schon genau wissen musste, wie sich beide Figuren bewegen.
Ja.
Und manchmal kommt man ja an eine Location und weiß noch gar nicht genau, wie das da aussieht und muss sich da noch Wege bauen oder wo steht der Kaffee zum Beispiel oder ein Tee oder was macht man sich. Und man musste das so genau planen, damit man genau wusste, welche Bewegung passt zu der anderen.
Ja.
Und manchmal bin ich auch so aus Versehen nämlich selbst reingelaufen. Bin ich irgendwie aus der einen Tür raus und sie kam zu der Tür rein und dann wären wir eigentlich komplett ineinander gecrashed. Das haben wir uns dann immer so angeschaut, weil wir diese beiden Bilder übereinander gelegt haben.
Mhm.
Und je nachdem mussten wir es dann nochmal machen oder nicht. Es war auf jeden Fall...
Es klingt richtig kompliziert.
Kompliziert.
Es komplizierter, als ich dachte.
Ja, ja. Vielleicht gibt es jetzt auch neue Techniken, ich ja. weiß es nicht, aber da haben wir es so gemacht. Ja.
Und dann gibt es aber wirklich so Situationen, also wenn man nur so eine Schulter sieht, das kann man nachvollziehen. Aber dann gibt es schon so Situationen, da seid ihr so eng beieinander. Da ist dann ja. schon ganz faszinierend, ja. dass es wirklich die gleiche ja. Darstellerin ist. Ich glaube, einmal guckt ihr so ein Fotoalbum an, ja. zusammen ja. oder sowas.
Ja.
Ne?
Ja, genau. Genau. Oder einmal sind wir zu Hause bei der Mutter von Chris
ja.
und dann machen wir, glaube ich, irgendwie was zu essen zusammen oder sowas und stehen ja. auch so nebeneinander. Ja, ich war auch total überrascht. Und dann ist ja natürlich auch die ganze Zeit zu halten, dass wirklich die unterschiedlich sind.
Ja, klar, ne?
Und
also
das,
die eine hat eine Brille, das
schon,
ich meine, die eine ist Tänzerin, die bewegt sich natürlich schon mal ganz
genau,
anders.
Genau, das hilft natürlich total, aber trotzdem bei, ich weiß nicht, wie viele 80 Drehtage wir hatten oder sowas, ja. irgendwann ist man ja auch ein bisschen kirre im Kopf. So. Und es ist ja nicht so, dass wir, es gibt ja so ein paar amerikanische Beispiele, wo irgendwie erst der eine Teil gedreht wurde, die eine Figur komplett und dann die andere Figur gedreht wurde. Und
ja.
bei mir war das ja so am Tag so viermal umziehen oder sowas. Mhm. Und immer wieder so hin und her. Und dann ist natürlich Stress am Set und so. Und da, das fand ich echt das Schwierigste, glaube ich, da so den Fokus zu behalten und nicht in die andere Figur zu kippen.
Mhm.
Deswegen hat es auch geholfen, verschiedene Double zu haben. Weil ich wusste immer, ah, wenn ich mit meiner Schwester spiele,
Richtig.
Dann bin ich Chris. Und wenn ich
Stimmt.
mit Heidrun spiele, dann bin ich Marlene. So, das hat sehr geholfen.
Und das Double war aber immer nur von hinten zu sehen.
Genau.
Einmal ja. nur mit der Schulter.
Ja.
ja. Und manchmal mit dem Ohr.
Genau.
Die mussten deine Ohren
Genau,
haben.
Und für
war
meine
schwer,
Schwester.
Deine Ohren zu finden.
Ist auch
wurden Ohren gecastet.
für meine, ja, es wurden Ohren gecastet und natürlich also, so Jawlines und sowas.
Ah.
Und für meine Schwester ist relativ häufig im Bild, weil ihre Hände immer genommen wurden. Weil sie hat einfach wunderschöne Hände und das ist dann Uli Edel irgendwann aufgefallen und dann war er so, du Svenja, du kannst schon mal Mittagspause machen, wir würden das Close-Up dann mit deiner Schwester drehen. Okay. Darüber scherzen wir ein bisschen in meiner Familie.
War das von Anfang an klar, dass deine Schwester da mitmachen würde? Hast du
nee,
gleich deine Schwester
nicht.
Vorgeschlagen?
Gar nicht, wir haben ganz lange gesucht. Wir brauchten ja wirklich eine Schauspielerin, die mir ähnlich sieht, die gleiche Größe hat, die gut spielt. Und die irgendwie, wo die Chemie stimmt zwischen uns.
Okay.
Wir hatten dann Heidrun gefunden und es war super. Wir haben uns aber zwei gewünscht. Und dann haben wir immer weiter geschaut, niemanden gefunden. Und dann meinte ich irgendwann in so einem Moment, wo ich auch schon so ein bisschen so deprimiert war und auch keine Lust mehr hatte. Und ich war so, Mann, Uli, so, dann nehmen wir einfach meine Schwester. Und Uli war so, wie? Du hast eine Schwester. Ich so, ich habe eine Schwester. Ja, warum sagst du das denn jetzt erst? Ja, die soll jetzt hier hinkommen. Ich so, die wohnt aber nicht hier, die wohnt in Köln. Ja, dann buchen wir da jetzt ein Zugticket. Und ich so, Christine angerufen, war so, die heißt auch noch Christine, das heißt, die heißt Chris. Das heißt, es war alles hardcore verwirrend.
Okay,
dann habe ich sie angerufen und dann war ich so, hey, hast du Lust zum Casting zu kommen jetzt? Weil wir brauchen dich hier und wir brauchen einen Zwilling für mich und du wärst perfekt. Und dann ist sie gekommen und hat es wahnsinnig gut gemacht irgendwie. Wahrscheinlich aber auch, also... Nein, sie ist bestimmt auch sehr gut. Ja. Aber ich glaube natürlich, in der Kombination Schwestern zu spielen mit der eigenen Schwester ist natürlich totales Geschenk. Ist ja einfach.
Hat die Blut geleckt jetzt? Ist sie jetzt im Geschäft? Ist sie jetzt mit beiden Beinen im Geschäft und nicht nur mit einer Hand?
Nee, die ist Kinder- und Jugendtherapeutin, okay. Glaube ich, sehr glücklich damit.
Du meinst, die hat einen relevanten Beruf?
Die hat einen richtig wichtigen Beruf. Na, die macht so ein bisschen so Werbung und sowas, macht sie immer mal wieder, ja. So weit hat sie Blut geleckt. Ja. Aber sie ist da, glaube ich, sie geht da total auf in ihrem Beruf, den sie hat.
Ach, wie schön. Ja. Ach, wie toll. Ja, ihr habt dann stolz. Ja im legendären Friedrichstadt-Palast, um den geht es ja in der Palast, habt ihr ja auch gedreht. Es war allerdings Corona-Zeit.
Ja.
Und ihr durftet immer nur nachts drehen, soweit ich mich erinnere.
Genau, also es war alles...
Was ja die Hölle ist.
Ja, es war schon krass eigentlich, ne? Wenn man jetzt nochmal so darüber nachdenkt. Wir haben ja auch alle in einem Hotel gewohnt, neben dem Friedrichstadtpalast. Wir waren alle in Quarantäne. Und dann durften wir immer nur nachts drehen, weil der Palast genau zu der Zeit, als wir darin gedreht haben, renoviert wurde. Weil die dachten sich während Corona, perfekt, dann nutzen wir die Zeit und renovieren jetzt. Für uns war das aber natürlich ziemlich blöd, weil wir konnten dann nur nachts drehen. Das heißt, alle Tanzszenen, die entstanden sind, waren nur nachts. Und das ist ja sowieso schon ziemlich anstrengend, wenn man jetzt nicht hauptberuflich Tänzerin ist, diese Choreos mit dem Ensemble zu tanzen. Und dann aber so seinen Körper morgens um 3 oder 4 irgendwie dahin zu bekommen, dass er so fit ist. Das war ziemlich anstrengend für uns alle. Also für die Tänzer auch, logischerweise. Es war... Ja, und da waren wir, glaube ich, 3 Wochen lang, haben wir nur nachts im Palast gedreht. Und gibt auch so ein paar Einstellungen, wo ich so sehe, dass meine Augen kurz vorm Zufallen sind. So.
Aber wenn renoviert wurde, dann sieht man das doch. Oder konntet ihr das alles beiseite räumen?
Na, ich glaube, die haben da mit einem anderen Teil angefangen und haben uns die Bühne und einen Gang gelassen oder sowas. Ja. Ich glaube, so war das. Okay. Der ist ja wesentlich größer als das, was wir gezeigt haben.
Ja. Einige Ensemblemitglieder aber aus dem echten Ensemble haben mitgemacht.
Ja, ja. Also die Kickline.
Die sogenannte Kickline.
Die berühmte Kickline.
Ist es schwer, in der Kickline zu tanzen?
Ja.
Also ich meine, und du hast ja dein Leben lang getanzt.
Ja.
Du kannst tanzen.
Ja.
Du hast dann mit deiner Cousine Wettbewerbe getanzt.
Ja.
Also tanzen konntest du immer schon.
Ja.
Aber Kickline ist dann noch was ganz anderes.
Das ist ja so präzise und natürlich kann man das nicht, also diese Tänzerinnen machen das ja hauptberuflich. Ich habe auch immer getanzt, aber ich habe ja auch noch einen anderen Beruf und ich bin nicht jeden Tag im Training gewesen und so. Das kann man ja jetzt von der tänzerischen Qualität meines Erachtens auch nicht wirklich, das wäre ja,
muss man ja
fast anmaßend. Also weißt du, aber es ist sehr, sehr präzise. Die müssen sich alle genau gleich bewegen und da geht es um Zentimeter, Millimeter, wie der Stab sein muss, der Hut sitzen muss, das Bein gedreht sein muss und so. Und das ist ja alles wirklich so, so synchron, was ja auch der Witz an der ganzen Sache ist.
Ja.
Das war wahnsinnig fordernd für mich.
Mhm.
Und natürlich auch toll irgendwie. Aber wir hatten da auch eine ziemlich, wie hieß die denn nochmal, Shoppy oder so? Eine ziemlich harte Trainerin. Also wir hatten auch die Trainerin von der Kickline, die das dann mit uns natürlich geübt hat.
Ja.
Boah. Die hat mich fertig gemacht, die Frau. Wirklich.
Also richtig.
Ich war richtig nass geschwitzt jedes Mal nach diesen Proben. Das war.
Ist es leichter, in der Mitte der Kickline zu stehen als außen?
Ja.
Das ist, oder? Du durftest dann doch eher mittig immer.
Ich habe Größe aufgestellt und ich hatte da irgendwie Glück.
Größe aufgestellt, okay.
Und natürlich in der Mitte ist besser, weil da halten sie dich von den Seiten. Und außen ist ziemlich schwierige Position,
oder?
Du musst es ja auch auf der geraden Linie halten.
Da ist noch mehr Feinabstimmung im Spiel.
Ja.
Eigentlich müssen die Stars außen sein, oder?
Ja, aber das müsste ja dann eigentlich die kleinste Tänzerin sein und die größte Tänzerin sein.
Stimmt.
Ja, also für die kleinste und für die größte Tänzerin ist die Kickline wirklich sehr kompliziert. Ach nee, warte mal. Es wird so aufgebaut. Die größten an die Seite und dann geht es so in die Mitte zu, glaube ich. Mhm, so war das.
Okay.
Genau, für die beiden größten an der Seite.
Okay.
Am schwierigsten.
Ach, lustig.
Ja.
Hast du deine nächste Tanzrolle eigentlich auch schon?
Meine nächste Tanzrolle?
Gibt es einen Film, in dem du wieder tanzen darfst?
Nee.
Das wüsstest du.
Das wüsste ich wahrscheinlich, ne? Also ich würde total gerne mal wieder. Ich könnte mal wieder, aber...
Könnte mal wieder. Denn
aber,
auch Fly ist schon wieder ein bisschen lange her. Das war auch ein Film, wo du ein Mädchen gespielt hast, die im Gefängnis gelandet ist und sie muss als Resozialisierung, muss sie sozusagen... an einem Tanzkurs teilnehmen. Alles die krassen Typen, die da natürlich sitzen. Alles so Einzelgänger. Und dann müssen sich so Tanzbattles liefern. Das war aber jetzt ein ganz anderer Tanz. Also das war ja Contemporary, das war Hip-Hop. Das hattest du nicht gemacht früher.
Ich habe Jazz gemacht, was ja ein bisschen in Richtung das von Friedrichstadtpalast geht.
Ja.
Und ich habe auch ein bisschen Contemporary gemacht. Also ich komme eher so aus der Jazz, Modern, Contemporary-Ecke und nicht aus der Hip-Hop-Ecke. Also Hip-Hop kann ich nicht so gut, aber sie wollten vorher, dass ich Hip-Hop tanze und dann habe ich 3 Wochen lang Hip-Hop-Training bekommen, bis dann der Chef, Vartan heißt er, von den Flying Steps, sich das nochmal angeguckt hat und dann meinte so, ja, gut, ich würde sagen, die Figur tanzt kein Hip-Hop, sondern hier, das, was du kannst, Svenja. Ja, ja, deswegen hat meine Figur ein bisschen was anderes getanzt als die ganzen anderen. Ja.
Okay.
Fand ich aber auch schön in der Kombi dann irgendwie.
Du bist zwar wahnsinnig erfahrene Tänzerin, aber keine Profi.
Ja.
Die anderen waren alles Profitänzer, oder?
Ja, das
oder?
Waren ja alles Hip-Hop-Weltmeister.
Alle Profitänzerinnen, ne? Ja. Also Hip-Hop-Weltmeister sogar.
Weltmeister. Also das ist ja ein anderes Universum. Also.
Okay. Und du mittendrin? Ist es noch Komfortzone für dich gewesen?
Auf einer Seite natürlich ja, weil das ja von den Hobbys das ist, was ich am besten kann.
Ja, klar.
Auf der anderen Seite war es natürlich total überfordernd auch teilweise, auch was dann so verlangt wurde und wie mein Körper sich dann ja auch in dieser Zeit, ich musste ja innerhalb von 3 Monaten irgendwie versuchen, auf deren Niveau zu kommen, was ja total utopisch ist, aber trotzdem nicht aufzufallen unter denen. Und das war schon, das war auf jeden Fall schwierig.
Konntest du gut schlafen?
Warum fragst du das?
Naja, weil man ständig diesen Druck hat.
Das ist interessant, weil
ich
konnte halt gar nicht gut schlafen. Okay. Also ich konnte gar nicht gut schlafen in der Zeit. Also es war dann teilweise auch beim Dreh ganz, ganz wenig nur geschlafen. Ich glaube so 3, 4 Stunden, 5 oder sowas. Und war natürlich dementsprechend total müde am nächsten Tag. Und mein Körper war einfach, das war einfach, ja. Und dann danach habe ich echt so eine Zeit lang mit Schlaf auch so kämpfen müssen irgendwie. Also es ist interessant, dass du es gerade ansprichst,
ja,
weil
lustig,
ich gerade so dachte,
hey,
woher weißt du das denn jetzt?
Ich wusste es nicht, aber es ist lustig, dass du jetzt das kommentierst, dass ich nach dem Schlaf frage. Nein, ich dachte nur, wenn man so unter Druck steht und auch ständig hinterherläuft eigentlich, um das Ziel zu erreichen, dass man natürlich das immer mitnimmt nach Hause, dass man ja auch gar nicht mehr rauskommt. Man kann nicht abschalten, jetzt gucken wir mal schön Netflix-Abend, sondern das bleibt ja.
Na, man träumt ja
und
auch
dann,
davon.
Und dann träumst du davon
Zeit,
und ja immer, man schläft einfach schlecht. Es sei denn, man ist so erschöpft,
dass man nicht
davon
mehr anders
schläft.
Kann. Ja.
Das ist noch eine Möglichkeit, ne?
Ja, da war ich immer viel dazwischen. Einmal so erschöpft, dass ich nicht mehr anders konnte und manchmal halt so unter Druck auf eine Art auch, dass es dann nicht so gut ging. Aber trotzdem hatte ich da natürlich irgendwie super Leute um mich rum und die Tänzer waren sehr unterstützend. Also. Aber natürlich war echt so eine, ich glaube auch vor allen Dingen, weil es so was Körperliches war. Es war nicht nur Schauspiel, sondern es war einfach noch eine andere Disziplin auf einem ziemlich hohen Niveau.
Ja. Machst du gerne Dinge, bei denen du unsicheres Territorium betrittst? Also ich meine, du bist nach Berlin alleine gegangen, du bist da auch nach Australien, zu zweit oder alleine nach Australien?
Ja, zu zweit.
Okay, aber immerhin zu zweit.
Ja.
Nun trotzdem ist es so, gerade aus der Schule, frisch vom Dorf, ja, und dann erstmal nach Australien, danach bist du so nach Berlin. Ja, dann natürlich so Schauspieljobs bringen ja auch manchmal Herausforderungen, weil man sich Dinge anlernen muss, die man vorher nicht kann. Machst du das gerne? Ist das eine Herausforderung, die willkommen ist?
Ja, also ich glaube, ich begebe mich gerne so out of my comfort zone. Ja,
schön.
Ja, und ich glaube, dass dieser Beruf mir das natürlich auch total ermöglicht, so in diesen Welten auch zu leben. Ist ja logisch, ist sowieso part of Schauspielen, aber ich glaube, dass ich schon so einen Drang habe, irgendwie immer nochmal wohin zu gehen, wo ich noch nicht war. Mhm. Emotional oder körperlich oder, ja, ich war letztens auch irgendwie im Urlaub und dann musste ich unbedingt von so einer Klippe runterspringen, weil ich irgendwie dachte, sie ist 15 Meter hoch und ich sollte da jetzt auf jeden Fall runterspringen. Das habe ich noch nicht gemacht.
Aber das macht man nicht, normalerweise.
Ja, normalerweise.
Von Klippen springen.
Ja,
also,
ja, ich habe das dann schon gemacht.
Aber da war jemand vor dir runtergesprungen.
Ja, da sind noch schon andere Leute.
Ich verstehe, du wusstest, okay, das ist was anderes.
Ich hatte auch so ein bisschen Gruppenzwang. Kennst du das, wenn man... Also ich habe das total, wenn ich dann sehe, dass andere irgendwie so eine Klippe runter oder irgendwas und ich bin so, ja, das sollte ich jetzt vielleicht auch tun. Ja.
Aber weil du es willst oder weil du es glaubst, für andere tun zu müssen?
Nee, weil ich das für mich selbst wissen will, ob ich das auch kann.
Okay, also du battlest dich selber gerne.
Ja, ich fordere mich gerne und ich werde gerne gefordert auch.
Okay.
Ist halt lustig, habe ich gerade eben auch zu. Ich war gerade im Nachsynchro für einen Film, den ich gedreht habe, der heißt Fall for Me. Das ist ein Netflix-Erotic-Thriller. Den hat Sherry Horman gemacht.
Okay.
Und das Erste, was ich zu Sherry gerade eben gesagt habe oder gestern gesagt habe, war so, hey Sherry, wenn wir jetzt dieses ADR heißt das, also wenn wir das Nachsynchro jetzt machen, trau dich bitte, mich zu fordern, okay? So, und sie war so, Svenja, kein Problem. Mache ich sowieso die ganze Zeit.
Okay, aber warum kann man beim ADR noch gefordert werden? Also in der Rolle, wenn die Szene gedreht wird, verstehe ich. Aber jetzt muss ja nur noch Text nochmal neu gesprochen werden, weil vielleicht zu laute Hintergrundgeräusche waren.
Ja, genau.
Manchmal wird sogar der Text ein bisschen geändert. Genau, auch das passiert ja. Witzigerweise, ich habe mich letzte Woche mit einer Freundin über ADR unterhalten.
Ach,
ja, die ist selber Schauspielerin und wusste aber auch nicht hundertprozentig, wofür ADR genau steht. Und mir ist es jetzt auch schon wieder entfallen. ADR steht für...
Du, das können wir ja ganz schnell herausfinden.
Na, weißt du es jetzt auch gerade nicht?
Nee.
Ja, wie lustig ist das denn? Also ADR.
Tun.
Das ist für... Also wir dachten erst,
automated,
es sei automatic. Ach, automated?
Dialogue Replacement.
Ah, Dialogue Replacement. Okay, verstehe.
Now we know.
Now we know. Und inwiefern konnte Sherry dich da nochmal fordern? Fördern?
Nein,
fordern.
Ich glaube, fordern.
Nicht fördern.
Fördern, gefördert.
Verfördern ist zu spät.
Nee, ist nicht zu spät. Ich glaube, vor allen Dingen in den Dialogen, wo wir die neu entstanden sind, weil die Szene ist ja dann, wenn irgendwas umgeschrieben wird oder so, oder nochmal neue Bedeutung einem Satz gegeben wird oder sowas, dann muss man da ja auch nochmal einen Weg finden, wie das jetzt zu allem anderen passt zum Beispiel. Oder auch, dass wir gemeinsam nochmal überlegen, ist das jetzt wirklich der richtige Satz? Mhm. Wie könnte man es noch formulieren? Dass man nicht müde wird, irgendwie sich da wach zu bleiben und so dran zu bleiben. Und ja, und das natürlich dann auch in manchen Szenen, wo irgendwie mehr Action ist oder sowas, dass man wirklich da nochmal reingeht. Weil ich finde immer so in diesem Kasten zu stehen, morgens um 9 und du stehst aber, weiß ich nicht, bist eigentlich im Wald oder keine Ahnung, was passiert ist gerade und du bist schon den ganzen Tag gerannt. Ja, natürlich ist dein Körper und deine Stimme ist ja alles, also die
anders.
Stimme ist ja, finde ich, also wenn die Stimme eines Spielers nicht sitzt, dann spüre ich, dass da was nicht stimmt.
Ja, und man muss ja auch, so passt nicht
voll,
zum Bild.
Du musst nur die Augen zumachen und hören und dann spürst du schon, ob jemand mit der Seele irgendwie so dabei ist oder nicht.
Ja.
Und deswegen finde ich ADR so wichtig, weil man ja auch nochmal so eine große Chance hat, Dinge zu verbessern dadurch.
Mhm. Ja, immerhin musst du dich selbst dann synchronisieren
genau.
Und nicht wie bei amerikanischen Filmen zum Beispiel eine deutsche Synchronisation. Da soll man mal die Augen zumachen. Das klingt teilweise wie eine Comedy.
Ja,
also es klingt nie authentisch, es klingt ja nie echt, weil es nicht geht. Die machen
einen
brillanten Job. Also man kann es nicht besser machen, aber es geht eigentlich nicht.
Ja, das ist so, das finde ich auch. Deswegen verstehe ich, also wir sind ja ein ziemliches Synchro-Land, Deutschland.
Ja.
Und es ist so schade, weil dadurch halt für mich wirklich so das Herz oft, also nichts wirklich, nichts gegen die Kollegen, die das machen.
Ja, das ist großartig. Es geht nicht
aber
besser.
Aber es ist so ein bisschen so, ich würde mir wünschen, es gäbe nur Originalfassungen und wir gucken uns alles mit Subtitles an und so.
Ja.
Aber gut, machen meine Eltern auch nicht.
Nein, umso schöner, wenn deutsche Filme gedreht werden, auf Deutsch, wie auch Sterben für Beginner. Sterben für Beginner, ne?
Sterben für Beginner, ja.
Ich war mir nicht ganz sicher, ob der Titel jetzt richtig war.
Der hat sich ja auch schon mal geändert. Der hieß ja mal vorher The End, basierend auf dem Buch von Erik Frede.
Ja, das ist aber kein guter Titel gewesen.
Naja, er war Englisch. Ich glaube, die wollten gerne einen deutschen Titel, Sterben für Beginner.
Ja.
Ja.
Ja, aber
auch ganz schön.
Aber The End ist jetzt kein schöner Titel für den deutschen Film.
Ja, findest du? Ich finde es eigentlich ganz lustig, weil...
Ja, auf der anderen Seite... Klar.
Ich mochte, ja, aber ich verstehe, ja, ich verstehe.
Ich verstehe auch, warum The End, natürlich, klar.
Ja, genau.
Weil The End ist für uns alle das, was wir dann am Ende erleben, also wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Wir wissen nicht, wie weit die Entwicklung dann ist, dann in ein paar Jahren, aber wahrscheinlich wird keiner von uns das hier groß überleben. Ihr seid drei Freunde in diesem Film. Dein Mann.
Ihr seid ja noch nicht verheiratet,
es ist dein Freund, ihr bekommt ein Kind zusammen und... Er stirbt, weil er einen Tumor hat und sein bester Kumpel, der als Musikmanager arbeitet und dann aber auch rausgeschmissen wird, der wird dann noch Bestatter. Da kommt ihr dann schon wieder zusammen. Und ja, mehr wollen wir jetzt auch gar nicht verraten. Aber also das ist diese Konstellation. Es geht natürlich auch so viel um Sinnsuche und so. Und dieses Thema Tod, was ja verstärkt in die Mitte der Gesellschaft geholt wird, mittlerweile seit, was weiß ich, 5, 6, 7 Jahren, ist ja ganz schön.
Total.
Wird hier ja auch jetzt nochmal sehr, natürlich auf der einen Seite sehr tragisch, sehr ergreifend, aber auch wahnsinnig schräg und humorvoll behandelt. Das ist ja auch eine neue Art, oft mit dem Tod umzugehen, außer vielleicht früher bei schwarzen Komödien und sowas. Inwiefern hat sich dein Verhältnis zum Tod während der letzten 10 Jahre verändert?
Puh, große Frage.
Ja.
Also ich glaube, vor allen Dingen auch durch diesen Film hat sich ein bisschen was bei mir verändert. weil ich mich dann nochmal anders damit auseinandergesetzt habe. Und ich meine, der Tod ist ja, ich habe zum Glück noch, wurde ich noch nicht viel damit konfrontiert, so in meiner Familie oder Freunden oder sowas.
Bei mir das Gleiche, auch ich hatte bisher das Glück, dass es noch nicht oft irgendwie Grund zur Trauer war.
Ja.
Zum Glück. Ja. Man ist sehr, sehr gesegnet damit.
Und jetzt ist aber gerade, ich glaube vor einer Woche oder so, ist eine Bekannte von mir, also ferner Bekannte von mir, aber auch mein Alter, eine Regisseurin, gestorben, weil sie auf einer Location-Tour vom Baum erschlagen wurde.
Gott.
Und das hat mich so... Ich wusste gar nicht... Also wie kann es sein, dass so ein junger Mensch mit 30, dass so ein Unfall einfach passiert? Und so ein Unfall kann ja immer passieren und jedem passieren. Und es ist egal, wie viel, weiß ich nicht, Supplements man einnimmt und sich gesund ernährt und nicht altern möchte. Und weil es ist ja auch so Teil unserer Gesellschaft gerade und so. Und das ist so ein Unfall, das kann ja mir auch passieren. Das kann ja jedem einfach.
Mhm.
Oder auch wie in dem Film, so ein Hirntumor kann immer kommen, so. Und ich glaube, da einfach nochmal so nochmal die eigene Endlichkeit so wahrzunehmen und auch natürlich, was das für ein Riesenschicksalsschlag für die Familie ist. Und was sich auf jeden Fall bei mir geändert hat, ist, glaube ich, dass ich anfange, mehr darüber zu sprechen oder mich traue, mehr über den Tod zu sprechen, weil es ja ein ziemliches Tabuthema irgendwie auch ist.
Ja, aber irgendwie ist es dann doch kein Tabuthema mehr. Ja. Also bei den meisten Familien ist es das, aber es wird einem ja schon suggeriert, heutzutage, sprich drüber.
Das stimmt, das hat sich auf jeden Fall sehr verändert irgendwie in den letzten Jahren. Aber trotzdem, auch so in meiner Familie, habe ich das Gefühl, dass ich durch diesen Film auf jeden Fall nochmal offener im Umgang damit geworden bin und mich mehr getraut habe, auch Familienmitglieder, zum Beispiel mit meiner Oma oder sowas, anders nochmal darüber zu sprechen.
Aber du hast wirklich mit deiner Oma darüber gesprochen. Das ist zum Beispiel etwas, was ich denke, auch wenn ich mich damit beschäftige auch, aber mit jemandem, der, sag ich mal, auf dem Weg dorthin oder dem Tod viel näher schon ist, darüber aktiv zu sprechen, das finde ich total krass.
Total, aber da ist es ja gerade wichtig, darüber zu sprechen.
Ja,
weil also eben,
was habt ihr denn da besprochen? So?
Wir haben einfach nur darüber gesprochen. So, ich habe sie was zum Beispiel gefragt zu ihrem Grabstein oder so, wie sie sich das vorstellt. Zu einer Trauerfeier. Sie liegt gar nicht im Sterben oder sowas, aber ich meine in natürlichem und sie hoffentlich wird sie auch noch ganz lange leben und sie ist fit und so.
Ist sie schon 80?
Ja.
Okay, aber noch nicht 90?
Nee, noch nicht 90.
Dann hat sie noch ganz lange.
Hat sie noch lange.
Hat sie noch ganz lange.
Aber wir haben trotzdem einfach so relativ offen darüber gesprochen. Ich meine, bei ihr ist ja auch logisch, da sterben ja alle Ritt irgendwie Leute die ganze Zeit.
Woche für Woche.
Und irgendwie fand ich das schön, mit ihr so zu sprechen, was sie sich so vorstellt oder ob sie ein Bild haben möchte oder nicht oder was sie darüber denkt, wie das weitergeht danach oder so. Ist irgendwie auch schön, weil man der Person ja auch nochmal auf so eine Art, auf einer anderen Ebene nochmal näher kommt.
Ja, Das kostet aber Überwindung, oder nicht? Oder hat sich das automatisch ergeben? Alleine zum Beispiel, wenn du von dem Film erzählst, seid ihr automatisch bei dem Thema gelandet. Das kann ich mir vorstellen, dass das gut geht.
Ja, über den Film kommt man ganz gut auf das Thema,
Siehst du, für viele ist der Film dann vielleicht jetzt auch ein guter Punkt, oder?
Das würde ich mir total wünschen, weil es ja auch so wichtig ist, dass man sich auch um Dinge wie Patientenverfügung und sowas kümmert. Und dieser Film behandelt das Ganze ja aber irgendwie, ich finde, also ich habe selten so einen lebendigen Film gedreht, also so gerade weil es um Sterben geht, sehr wahrscheinlich, hat sich der Dreh auch so lebendig angefühlt und trotzdem vermittelt er ja, also er hat so viele wichtige Messages drin, Nachrichten drin, die aber dann so auf so eine humorvolle, leichte Art irgendwie übermittelt werden. Und ich glaube, man kann sich so mit dem Tod versöhnen auf eine Art durch den Film. Oder ich hoffe, dass er das irgendwie schafft.
Ja, es wird auf jeden Fall auch viel gelacht.
Es wird viel gelacht, ja.
Ja. Ich weiß noch, als Edin Hasanovic sich bewirbt als Bestatter, hat aber keine Erfahrung. Haben Sie irgendwelche Referenzen?
Ja, ich war mal Grufti.
Ich war mal Grufti, reicht das?
Ich habe das gelesen im Drehbuch und dachte so, oh Gott, keiner kann es sagen, dass das irgendwie lustig ist, außer Edin wahrscheinlich. Und er hat es genailed. Er hat es wirklich toll gesagt. Ich finde ihn ja sowieso total lustig und charmant und so. Tolle Rolle auch für ihn.
Ich hatte das vorher gar nicht so drauf. Also ich habe im Westen nichts Neues kurz mal so gesehen.
Ja.
Aber Er ist ja wirklich ein besonderer Schauspieler. Also er ist es wirklich.
Ne? Total. Und es gibt ja auch nicht so viele. Aber ich finde, das hat auch unser Regisseur Christian Klant ziemlich gut hinbekommen, diese Waage zu halten, wirklich zwischen Drama und Komödie bei so einem Thema.
Und das auf Deutsch.
Und das auf Deutsch.
Ne? Die Engländer schaffen das oft leichter durch die Sprache, durch die Sprachbilder, die man so hat. Da passt Comedy und Tragedy viel leichter so zusammen. Ja, geht auch im Deutschen, aber es ist schwieriger.
Das stimmt. Und deswegen, ich habe auch, glaube ich, selten sowas, also ich habe, glaube ich, noch nie bei sowas mitgespielt. Mhm. Das war auch das erste Mal, dass ich so ein bisschen in dieses Genre rein bin und freue mich, dass es, also zumindest wie ich diesen Film empfinde und wie ich ihn liebe, so finde ich, ist er sehr geglückt.
Ja, an einer Stelle heißt es dann ja, und da geht es um das Thema Glück und ich kriege die, glaube ich, nicht mehr zusammen. Zum Glück gehören die vier Vs, hatte ich auch noch nie gehört. Hat sich das, die DrehbuchautorInnen, haben die sich das selber ausgedacht?
Ich glaube, das kommt von Christian Klant, von dem Regisseur.
Ach okay,
Vergeben.
Zum Glück gehören die vier Vs. Ja. Vergebung ist dabei.
Vergeben,
Verständnis.
Mhm. Verzicht.
Das ist das letzte gewesen und das dritte weiß ich nicht mehr. Vergebung, Verständnis,
weiß auch nicht wenn mehr. Sie sich das anschauen möchten, dann schalten Sie ein. Bei Sterben für Beginner.
Ich fand aber Verzicht ganz interessant. Ja. Deswegen habe ich es mir notiert, als ich das gesehen habe. Denn die vier Vs, klar, V. Und dann aber Verzicht. Ja. Verzicht und Glück zusammen. Mhm. Fand ich mega spannend.
Ja, finde ich auch.
Müssen wir mehr verzichten, um glücklich zu sein?
Oder muss man in der Liebe? Ich glaube, es geht doch auch. Sagt er zum Glück gehört? Sagt er Glück oder Liebe?
Ich meine Glück. Ich bin überzeugt davon, er hat gesagt zum Glück.
Ja. Na, und ich glaube schon, also auch wenn man jetzt über Beziehungen nachdenkt, also ich glaube, Verzicht gehört auf eine Art auch dazu. Und Verzicht ist gar nicht nur was Schlechtes.
Also, ja, Verzicht. Ja, aber Verzicht ist ja. Ja, man verzichtet ja aber auf etwas, was man normalerweise bekäme oder
das stimmt,
möchte.
Aber vielleicht würde man einfach, wäre man einfach völlig überfordert mit allem, was man so bekommt. Vielleicht ist es manchmal auch gut, ein bisschen zu fokussieren, oder?
Klar,
vielleicht,
also
ich glaube, es meint das.
Absolut, man hebt da nicht ab.
Ja, man ist nicht so, man ist ja sowieso, wir sind ja sowieso heute zugeballert mit so viel Informationen und so viel Dingen und sowas. Vielleicht, wenn man da einen Fokus anders legt, dann verzichtet man ja auch auf andere Dinge.
Ja.
Also so.
Ja.
Und ich meine in dem Fall natürlich Verzicht auch nochmal eine andere Bedeutung im Fall der Geschichte jetzt, weil sie verzichtet ja auf ihn auch.
Also sie muss.
Ja.
Ja. Ja. Aber schnell mal mit einem so einen Satz ein bisschen Philosophie rausgehauen. Ne? Also da. Ja. Welche Szene ist dir denn also besonders auch nahe gegangen? Also es sind viele Emotionen und Tränen und wird geschrien und man kriegt auch wirklich Gänsehaut. Ja. Im nächsten Moment darf man wieder lachen, aber dann wiederum ist es so auch wirklich ergreifend, auch dramatisch, dass man wirklich also auch so Gänsehaut bekommt. Ich habe auch richtig so geschluckt bei ein, zwei Szenen. Ich glaube, es kam auch mal so die Träne, weil das wirklich an einen rangegangen ist. Welche Szene hat für dich eine besondere Bedeutung? Aus welcher hast du besonders was mitgenommen?
Es gibt, also, ich meine, Carla durchlebt da ja sowieso eine unfassbare Reise und wächst so über sich hinaus.
Genau, Carla, die jetzt schwanger ist.
Das ist meine
Kind
Figur. Carla bekommt ein Kind und ihr Mann stirbt.
Ja, die ansonsten und Gin produziert.
Genau, sie hat jetzt gerade erst damit angefangen.
Ja,
sie bringt jetzt gerade ihren eigenen Gin.
Was schon auch wirklich eine ganz merkwürdige Sache ist. Aber darüber können wir gleich sprechen.
Ja. Eine Schwangere? Naja, deswegen kann sie es ja nicht probieren. Deswegen müssen die anderen ja mithelfen. Ja. Ich glaube, ich bin bei jeder Szene irgendwie total drin in dieser Bubble. Aber ich glaube, eine Szene, die mich wahnsinnig berührt hat, ist die eigentlich danach, von der du gerade gesprochen hast. Zum Glück gehören die vier Vs.
Ja.
Danach gibt es eine Szene, wo er ihr einen Heiratsantrag macht.
Mhm.
Und da sagt er sowas, Carla, wir haben uns nicht gesucht oder irgendwie sowas, wir sind uns einfach so passiert.
Mhm.
Und das finde ich so schön, so eine schöne Beschreibung, weil so ist es ja im Leben auch. Man passiert sich irgendwie auch. So. Und das finde ich, hat mich so berührt, diese Szene und auch wie er das spielt und dass sie dann ihm auch sagt, aber ich kann dich jetzt nicht heiraten, weil ich will keine Witwe sein.
Ja.
So. Und es sind ja, was sind das für Gedanken, die sich junge Menschen machen müssen in diesem eigentlich diesem wahnsinnigen Glück, in dem die da gerade leben. Mit sie kriegen ein Kind zusammen, sie haben diese Kneipe zusammen, jetzt bringt sie ihren eigenen Gin. Also es ist so, alles sind so, alles ist so Leben, Leben, Leben. Und dann ist da Tod, Tod, Tod. Also es ist so, das hat mich total, total berührt und auch beim Spielen echt ganz schön mitgenommen. Mhm. Und dann gibt es noch eine Szene, wo die beiden sich voneinander verabschieden. Das ist wie so ein Tanz, irgendwie The Last Dance oder so haben wir diese Szene genannt. Die gab es gar nicht im Drehbuch, aber es gibt nochmal wie so eine Sequenz, wo Alex und Carla so nochmal die letzten Tage miteinander verbringen. Die finde ich auch ganz, ganz schön. Da haben wir auch laut Musik dann dazu gehört und irgendwie alle so getanzt in dem Raum und irgendwelche Sachen nochmal zusammengespielt und so. Ja. Und dann gibt es noch eine Szene, wo Alex Carla sagt, dass er dem das Kind nicht mehr sehen wird und dieses Video für das Kind aufnimmt und sie in dem Moment erst realisiert, okay, er wird wirklich nicht mehr gesund und das irgendwie zu akzeptieren, was sie für mich ja eigentlich bis zum Schluss nicht wirklich tut. Und man ja immer wieder weiter an Wunder glaubt und immer wieder daran glaubt, es gibt eine Lösung, wir finden was und es gibt die Killerzellen und das Ich finde
es. Und er verrät natürlich auch jetzt nicht immer, wenn er schon weiß, was der nächste Schritt ist, was die letzten Ergebnisse gebracht haben.
Das muss keiner immer selbst herausfinden.
Ja, er behält es ja erst auch immer alles für sich, ne?
Okay. Was man ohne, ja auch verstehen kann.
Zu also, viel verraten.
Ja. Oh, guck mal, wie unsere Stimmen sich verändert haben, oder? Über dieses Interview hinweg.
Ja.
Jetzt sitzen sie tiefer.
Das stimmt. Okay, war es anstrengend, immer mit diesem Bauch zu spielen vorne? Wie hat sich das angefühlt?
Auch ganz gut eigentlich. Ja. Also wir haben ja im Sommer gedreht und ich habe ziemlich dolle geschwitzt auf jeden Fall unter diesem Bauch. Also es war manchmal etwas umständlich, aber natürlich wirklich schwanger zu sein und so einen Bauch zu tragen, ist schon nochmal ein Unterschied. Ich musste schon auch immer wieder daran denken, dass ich gerade schwanger bin. Und man musste aufpassen, sich nicht zu viel an den Bauch zu fassen, weil ich glaube, das ist sowas, was so passiert als Schauspielerin mit einem Bauch, der nicht echt ist.
Aber macht man das nicht sowieso dauernd als schwangere Frau?
Ich glaube schon, aber ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen einfach zu viel in Filmen, wenn Frauen schwanger spielen. Das ist mir so aufgekommen, wo ich immer sage, ich habe immer so gedacht, nicht zu viel an den Bauch fassen. Ich kann nicht jedes Mal den Bauch benutzen. Nimm was anderes, Svenja. So, ja. Und natürlich Rennen mit so einem Bauch und sowas ist ja, also für mich natürlich jetzt viel mehr möglich, weil das natürlich einfach nur ein Plastikbauch gewesen ist.
Aber der
sah teilweise, wir hatten verschiedene Bäuche auch. Also wir hatten welche, wir haben ja, der ist ja, der wächst ja,
der
ja auch.
Ja, der muss ja wachsen.
Genau, und dann haben wir aber einen, der so ein richtig, so ein ganz echt nachempfundener, den man dann auch so wie so Haut anfasst und so. Und es war schon krass irgendwie, das zu sehen, wie echt man das herstellen kann.
Ja. Okay. Also, es waren besondere Dreharbeiten auf jeden Fall.
Definitiv.
Ja. So, wir machen eine kleine Autovervollständigung. Ich habe nur ein paar Sätze. Vervollständige einfach folgende Sätze. Mhm. Du liebst die Herausforderung.
Ja.
Ja, wobei das jetzt keine Herausforderung ist. Was ich vor einem Casting auf jeden Fall mache,
den Text lernen.
Ja, ist gut. Ich dachte eher direkt vor dem Casting. Also so
Casting.
Also, naja gut, das konntest du jetzt nicht wissen, aber als ich das formulierte, habe ich sozusagen die Stunde davor habe ich dann so im Kopf gehabt.
Ich gehe immer noch mal auf die Toilette und kämme mir da die Haare.
Damit du ordentlich aussiehst.
Ja. Oder je nachdem, ich mache mir immer noch mal die Haare vor. Also, ich gehe immer noch mal einmal auf die Toilette, mache mir noch mal die Haare, sage so, ich bin jetzt die Figur und dann gehe ich wieder raus. Das mache ich auf jeden Fall.
Text lerne ich am liebsten?
Einen Tag vorher.
Nein, du kannst es? Wirklich?
Ja.
Wow, weil der muss sich doch setzen, damit man den auch wirklich automatisch drauf hat und damit man eine Sicherheit hat.
Ja.
Ist ja auch peinlich für euch SchauspielerInnen, wenn ihr dann mal den Text nicht könnt am Set. Oder ist das nicht super unangenehm?
Also,
passiert
ich habe da eine andere Theorie. Also ich bereite mich ja vor und ich gehe ja durch diese ganzen Szenen. Ich weiß ja, um was es geht oder was ich mir gebaut habe, für welche Szene. Ich weiß, was die Figur in der Szene möchte. Und für mich ist es ja, es geht ja eigentlich darum, was liegt hinter dem Text.
Ja.
Und ich finde, der Text liegt nur drauf für mich. Natürlich, manche Sachen betont man mehr oder wie auch immer. Aber ich glaube, solange man den Bogen versteht, wo die Figur durchgeht, mag ich es manchmal. Es kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt eine ganz lange Passage habe, irgendwie, wo ich eine Rede halte, dann werde ich das sicherlich nicht einen Tag vorher lernen. So, dann fange ich viel früher an. Aber wenn es so kleinere Sachen sind, dann habe ich manchmal eine große Freiheit darin, und eine Unsicherheit, dass ich nicht so ganz genau weiß. Und das gibt mir beim Spielen dann irgendwie einen Moment, in dem ich auch wirklich so suche und denke und irgendwie unsicher bin. Und ich mag es, Menschen unsicher oft vor der Kamera zu sehen. Und irgendwie hilft mir das, den Moment lebendiger zu halten, wenn ich nicht ganz, ganz textsicher bin. Weil dann muss man es ja irgendwie wieder, dann lernt man das tausendmal, hat sich tausendmal gesprochen in verschiedensten und dann muss man es wegschmeißen irgendwie. Mhm. Und den Weg spare ich mir halt einfach. Ich habe es einfach schon weggeschmissen und versuche dann, bin dann so in dem Moment und ich improvisiere ehrlich gesagt auch ziemlich viel.
Ja, es gefällt sicher nicht jedem Regisseur oder Regisseurin.
Das stimmt. Gerade bei so historischen Stoffen ist es natürlich so ein bisschen schwieriger. Wir haben Die Kaiserin gemacht, so eine Netflix-Serie und da geht es natürlich nicht und da sind die Texte auch so smart, also so perfekt geschrieben, dass das im Rhythmus gar nicht so klappen würde. Es gibt natürlich Projekte, wo man das machen kann, wo man das nicht machen kann. Und dieses Projekt hier, Sterben für Beginner, war auf jeden Fall so ein Projekt, weil wir auch ganz, ganz, ganz viel improvisiert haben. Mit Edin, Max, das sind Improvisationsgötter. Die sind wirklich krass, die beiden. So. Und da wollte ich auch, hab ich auch mitgemacht. So. Und das war so, ich weiß nicht, also je nachdem, für was für ein Projekt es ist, mache ich das gerne. Weiß ich den Text manchmal gar nicht so gut.
Was ist aus so einer Improvisation entstanden? Also der Tanz wahrscheinlich, den du gerade angesprochen hast.
Da ist aber auch diese eine Szene, wo sie morgens, ich glaube ich gleich am Anfang, wo sie diese Zettel da findet und die kommen gerade besoffen nach Hause. Da gibt es eine Szene, wo sie dann eben fragt.
Zettel, ein Schreiben vom Krankenhaus.
Genau,
ne?
Das Schreiben vom Krankenhaus, wo drauf ein Gliom draufsteht. Genau. Und das ist auch eigentlich, ist klar, es gibt so ein paar Sätze, die irgendwie da standen, aber das ist total reich an Improvisation. Da haben wir ganz viel, auch dass ich ihn schubse und sowas und es stand alles nicht im Drehbuch. Das ist alles irgendwie so passiert. Mhm. Und mehrere Sachen da. Also auch der Dialog zwischen Edin und mir, wo wir auf der Brücke sind, ist viel improvisiert. Dann.
Was ist auf der Brücke nochmal genau?
Auf der Brücke nach der Hochzeit gibt es einen Moment, wo Carla dann sagt, ja, dann weiß ich nicht, dann oder wir schmeißen dich vom Grand Canyon oder von irgendeinem Turm oder was auch immer. Das ist auch alles improvisiert. Und danach rennen wir so auf der Straße entlang und Edins Rolle, also Erik, läuft Carla hinterher und sagt, jetzt bleib doch mal stehen. Und und dann fragt Carla ihn nochmal so, ob er sich da jetzt nicht drum kümmern könnte mit der Beerdigung und dass der dann bei ihr bleibt. Es geht ja dann auch darum, wohin geht die Leiche oder wohin geht die Asche. Ja. So. Ist ja auch eine ganz große Frage in diesem Film, was ja auch einen sehr komödiantischen Unterton hat. Ja. Genau, also viel, viel improvisiert. Ich glaube, das sieht man auch immer, finde ich.
Ich glaube, das merkt man. Mhm. Was hat deine Großmutter gesagt damals, als ihr euch über ihren Grabstein unterhalten habt? Hat sie eine Vorstellung, was da draufstehen soll?
Ja, sie ist da ganz classy. Sie möchte da einfach gerne zu ihrem Mann gelegt werden. Mhm. Und den kann man da einfach schön mit übernehmen, den Grabstein. Und Fotos möchte sie jetzt nicht. Das ist ja zu modern.
Okay. Hast du dir Gedanken gemacht, was auf deinem stehen soll in 100 Jahren?
Zum Grabstein ehrlich gesagt nicht.
Du musst
nicht.
Das jetzt schnell hinterher schieben in 100 Jahren, weil das klingt sonst so dramatisch.
In 100 Jahren natürlich.
Hast du dir überlegt, was auf deinem Grabstein stehen soll?
Aber immerhin habe ich es jetzt in so einem Interview gesagt, oder?
Weiß ich nicht.
Das ist schon mal, nee, ich sage, immerhin ist es jetzt aufgezeichnet.
Ach so, ja,
falls
jetzt ist
jemand
aufgezeichnet.
Irgendwie aus meiner Familie das nachhören möchte.
Ja?
Leute, das mit dem Grabstein weiß ich nicht so genau. Ich finde so ein Bild aber immer ganz schön auf dem Grabstein. Mhm. Ich glaube, ich möchte auch verbrannt werden. Mhm. Und ich glaube, es ist schön, einen Ort zu haben, wo jemand hingehen kann. Ansonsten würde ich eigentlich gerne zerstreut werden irgendwo. Aber ich glaube, es wäre für Angehörige schön, wenn man sowas hat, wo man hin kann. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass auf jeden Fall da eine große Feier gibt. Und ich möchte nicht, dass irgendjemand in Schwarz kommt. Ich möchte, dass alle ganz bunt kommen.
Okay, ist hiermit notarisch festgehalten.
Yes, sehr gut.
Notarisch festgehalten. Hast du ein Motto, also nach dem du lebst oder das immer wieder in deinem Leben auftaucht?
Das Beständigste im Leben ist die Veränderung.
Okay.
Es ist ganz lustig, weil es ist schon mein Hobby und ich habe jetzt den Film von Hildegard Knef mir angeschaut. Da gibt es ja jetzt eine Dokumentation, die gerade im Kino ist. Mhm. Und sie sagt es auch in einem Interview. Und ich war so. Das Beständigste im Leben ist die Veränderung.
Ja, oder Grönemeyer, alles bleibt anders.
Alles bleibt anders.
Wer es kürzer braucht auf seinem Grabstein, alles bleibt anders.
Alles bleibt anders.
Ansonsten.
Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Es gibt ja sehr, auch wirklich.
Was ist denn deins?
Weiß ich nicht. Das Motto, das mir immer einfällt als erstes, immer, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ich will immer das Unangenehme weggeschafft haben, damit ich das Schöne mehr genießen kann. Wenn ich erst das Schöne mache und habe aber noch einen unangenehmen Termin oder ein Gespräch oder sowas im Hintergrund, kann ich das nicht so genießen. Deswegen will ich alles Negative erst weghaben, damit ich mich dem Positiven widmen kann.
Mir fällt gerade auch noch eins an, was, glaube ich, auch noch ganz stark ist bei mir. Das heißt, nach Fest kommt ab.
Nach müde kommt doof, genau. Um am Palast zu drehen. Das war auch ganz oft bei euch bei der Palast wahrscheinlich, als ihr nur nachts gedreht habt.
Das stimmt, aber mit nach Fest kommt ab, ich finde, das ist ziemlich smart, weil, nein, wirklich, das klingt so lustig, aber ich finde, das ist so, da steckt so viel Wahrheit drin, weil umso mehr man, wenn man verkrampft irgendwas möchte und verkrampft an irgendwas rangeht, dann bricht's ab, dann wird es nicht funktionieren. Sei das im Beruf, sei das irgendwie beim Regal anbringen oder halt in einer Beziehung so. Umso, wenn man Sachen versteift und unbedingt will und da irgendwie ein Druck dazu kommt, dann bricht es. Und deswegen glaube ich, dass so eine Leichtigkeit oder sowas, fast sowas, manchmal auch was nicht zu Seriöses uns allen irgendwie ganz gut tut.
Ja. So. Ich finde auch für einen Grabstein total schön. Nach Fest kommt ab.
Nach Fest kommt
und es
ab.
Gibt ja Menschen, die wirklich sich Sprüche und die auch lustig sind.
Ja,
also
stimmt,
neulich
total.
hatten wir es erst. Das war eine, die war, die war, glaube ich, so bekannt. Die hieß Kay. Und die war so bekannt für ihren Apfelkuchen. Nee, für ihren Fudge. Kays Fudge. Und auf dem Grabstein stand das Rezept. Hat mir jemand geschickt, das Foto. Und ganz unten stand drunter, wherever she goes, there's laughter. Oh. Und das war Kays Fudge. Und dann das Rezept, irgendwie 3 Esslöffel davon. Weiße Zucker und Salz.
Das ist so schön.
Super lustig, ja. Und es, mittlerweile geht ja auch bei Grabsteinen einiges. Ja. Es gab einen Künstler, der vor einiger Zeit so einen interaktiven Grabstein gemacht hat. Ach. Das war ein Pianist, der lag dann da unten. Und es gab aber nichts zu lesen, sondern nur zu hören. Und du musstest aber rausfinden, was du machst. In einen Strein musstest du, glaube ich, streicheln. Und beim Pianisten war so, wenn du angefangen hast zu klatschen vor dem Grab, dann kam Klaviermusik. Oder wenn du gar nichts gemacht hast bei dem einen Ehepaar, das da lag, dann hast du die sprechen hören miteinander. Aber nur, wenn du ganz still warst.
Mhm.
Weil das sind die Ideen, oder?
Ja, super, für Schauspieler auch perfekt. Können sie die ganzen Performances irgendwie, kannst du dir den Film angucken oder den Film angucken. Aus den verschiedenen Jahrzehnten könnte man ja aus jeder Rolle, wenn man 50er gespielt hat, 20er, 70er oder sowas, kann man das immer anklicken und dann kann man sich kurze Ausschnitte anschauen.
Ja gut, was heute schon gängig ist, sind ja QR-Codes am Grab und hat jemand eine Webseite gemacht zum Leben dieser Person. Das finde ich zum Beispiel genial.
Ja.
Also das habe ich noch nicht oft gesehen. Mhm. Ich habe es nur 1-2 Mal gesehen. Mhm. Aber das finde ich toll.
Das kann ich meiner Oma ja mal vorschlagen. Ein QR-Code, Oma. Wie wäre ein QR-Code?
Naja.
Und sie, was?
Also,
ein was?
Nein, aber dann kannst du ihr eine Webseite gestalten. Für
das
alle,
stimmt.
Die einfach etwas über ihr Leben dann
erfahren möchten.
Was aber noch eine ganze Weile dauert.
Was ewig
also bis dahin
lange
sind noch mal ganz
bis
andere Sachen.
Ganz andere Techniken erfunden. Wahrscheinlich.
Ja, neulich hat
fliegen können wir bis dahin und beamen auch und so.
Okay. Neulich hat doch jemand mal vorgeschlagen für als Spruch auf dem Grab: Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ist das schlimm?
Das ist auch diese, ne? Ja. Oder lach nicht, du bist die Nächste. Auch da, auch das, davon habe ich schon mal gehört, auf jeden Fall.
Uiuiui.
Ui. Wenn mein Leben ein Film wäre, würde der Titel lauten. Das finde ich jetzt ein schweres.
Das ist schwer.
Das ist schwer, sich auf einen Titel zu einigen. Aber nach Fest kommt ab, geht auch als
nach
Filmtitel.
Nach Fest kommt ab, finde ich einen guten
Titel. Oder? Das geht auch.
Ja.
So. Und dann noch das Objekt deiner Begierde. Ein Lieblingsgegenstand, den du dir von zum Beispiel der Palast mitgenommen hast. Was hast du zu Hause, was dich an die Produktion erinnert?
Ich glaube, ich habe die Schuhe.
Ah, natürlich.
Ja.
Die Schuhe.
Ja, die Schuhe aus der Kickline, die Lackschuhe.
Geil. Und zum Soundtrack deines Lebens, welches Geräusch darf dann nicht fehlen?
Trompeten.
Warum Trompeten?
Die machen mir immer gute Laune irgendwie.
Wo hast du zum letzten Mal Trompeten gehört?
Ich muss irgendwie immer an diesen, Film denken. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der heißt Der Rausch, Another Round.
Okay.
Von,
so ein schwedischer Film?
Ist das der Rausch? Dänemark, ja.
Aus Dänemark,
ja,
nicht
genau,
Schweden.
Genau. Und da gibt es am Ende diese Szene, wo Mikkelsen irgendwie tanzt und auf so einem Platz, also da geht es ja auch ums Sterben in diesem Film und ich finde, der hat das auch so wunderbar eingefangen. Und ich muss irgendwie immer an dieses Bild denken, wie er so tanzt und plötzlich so ein Contemporary Jazz tanzt oder so, und wird die ganze Zeit so während des Films gefragt, du hast immer getanzt und er sagt immer so, ach, nee. Und dann reißt er halt so die Bühne ab irgendwie. Und dabei ist so eine Musik, wo irgendwie so Trompeten so mit drin sind. Okay. Und dann irgendwie denke ich immer diese Szene und denke so, ach ja, sowas, so will ich mein Leben auch leben.
Klasse. Und ganz zum Schluss, das ist ja das Letzte. Was ist das Letzte, was du auf deinem Smartphone gehört hast an Musik?
Soll ich mal gucken?
Ja, guck mal nach.
Ich glaube tatsächlich das Keith Jarrett Konzert aus Köln.
Nein, Köln 74, nee, ja. Köln 78, 79, Köln 79, ne? Heißt
warte,
der Film.
Köln.
Da geht es um dieses Maler, legendäre den, genau, den Kölner Jazzkonzert, ja. Ein Tag, an dem eigentlich alles schief
Köln
lief.
Köln 75.
Ach, ist 75?
Ja.
Ist lustig.
Ja,
75,
genau.
Nicht 79.
Genau, den Film hatte ich mir angeschaut und dann wollte ich natürlich mir den Soundtrack dazu auch noch, also überhaupt ja. An dieses Konzert, weil das hört man ja leider nicht in dem Film.
Nein, ein Musikfilm ja. Ohne Musik. Ja. Na, es geht aber um Keith Jarrett, der da
richtig.
Spielt. Richtig. An einem Klavier und es wurde dann die meistverkaufte Jazzplatte aller Zeiten, ja. Obwohl es ein total schräger Tag war.
Ja, ne? Wahnsinnig schräg. Aber finde ich ja irgendwie auch ganz schön, dass man danach dann so neugierig ist, so was war denn das jetzt überhaupt für Musik, dass man sich das dann anschaut. Also haben bestimmt jetzt viele gemacht nach dem Kinobesuch.
Garantiert. Und das letzte Foto, das du gemacht hast auf deinem Smartphone?
Heute von Sherry Horman, als sie im Synchronstudio sitzt und tanzt. Das ist ein Video, ehrlich gesagt.
Ah,
hier.
Cool.
Süß, oder?
Sehr schön. Ja. Svenja, danke dir. Das war eine schöne Begegnung.
Das fand ich auch.
Ja, wir sehen dich im Fernsehen und in der Mediathek. Sterben für Anfänger kommt jetzt im Fernsehen.
Für Beginner.
Ach, für Anfänger, für Beginner. Siehst du, das war's.
Richtig.
Ja, und wer auch den Palast, die erste Staffel nochmal sehen möchte, gibt's auch noch in der Mediathek. Dann dir, danke dir für heute und bis die Tage wieder.
Vielen, vielen Dank, ich komme gerne wieder.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Nach 20 Jahren Ehe nochmal neu auf die Suche machen, nach 15 Jahren die Beziehung für andere öffnen, eine Affäre verzeihen und zusammen neu anfangen, ihr seid nicht die Ersten. Hört rein bei Lisas Paschit. Das ist der Podcast, bei dem es um euch geht, um euer Beziehungsleben, um alles, was Beziehung so anstrengend, aber auch so schön machen kann.